Morgen. Ich muss erstmal die Gaben hier verteilen. Das ist, ich versuch's.
Ich versuch's nicht zu essen.
So, ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, auch an diesem speziellen Tag, wo wir danken wollen. Und der Thomas hat mir ja schon eine Frage vorweggenommen. Eine Frage, die nicht ganz so einfach zu beantworten ist, aber das ist die Herausforderung auch im Glauben. Wie kann man in dieser Welt, vielleicht auch in einer ganz persönlichen Situation, danken, wo wir Krieg haben, wo es eine immer ungewissere Zukunft auch in Europa gibt, wo vielleicht auch Trauer ist, Krankheit, Sorgen, Verzweiflung und persönliche Nöte. Und dann haben wir diesen Tag, diesen speziellen Tag. Wir wissen ja auch, dass der Wille Gottes ist, dass wir dankbar sind in allem, nicht für alles, aber in allem. Und wollen uns daran gedenken, dass wir einen Grund haben zum Danken. Und es geht natürlich nur mit einer einzigen Antwort, warum wir das machen können, bevor wir da in Psalm 103 nochmal reinschauen, wo der Dank ausgesprochen wird von David. Es ist der Grund, dass wir einfach ihn haben dürfen. Er ist unser Halt, unser Fundament. Er, Jesus Christus, der versprochen hat, dass er bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende, der uns nicht allein lässt. Und letztendlich ist die Antwort auch, wie können wir danken, einfach eine Antwort des Glaubens, des Vertrauens. Und wir vertrauen wie Kinder, nicht wie Experten oder Meister, denn wir wissen, und das ist das, was uns die Zeit ja auch gerade lehrt, wir haben nichts in der Hand. Und es kann von einem Tag auf den anderen ganz persönlich und schnell anders laufen. Sondern wir glauben, dass Jesus Christus gut ist, dass er treu ist, dass er gerecht ist. Und das ist das Glauben eines Kindes. Und nichts anderes ist es. Ein kindlicher Glaube, nicht kindisch, sondern ein kindlicher Glaube an Jesus Christus. Dass er treu und gerecht und gut ist. Und darum wollen wir heute uns auch ganz bewusst machen, dass wir Grund zum Danken haben. Ich weiß, dass da Nöte sind. Ich kenne diese Nöte auch. Und auch selber Nöte habend, weiß ich auch, dass es schwierig ist. Aber es ist dieser Blick von mir weg, den Blick auf ihn zu richten. Zu sagen, ich will nach oben schauen auf ihn. Das ist eine Entscheidung. Und es fängt immer mit einer Entscheidung an. Ich will Jesus lieben. Ich will Jesus vertrauen. Und ich will Jesus nachfolgen. Auch wenn vielleicht manchmal die vermeintlichen Fakten dagegen sprechen. Wir schauen rein, was David im Psalm 103, in diesem wunderbaren Lied, wir haben die Melodie leider nicht mehr, aber es ist Psalm 103, den wir heute betrachten wollen und ich möchte ihn euch vorlesen. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünde, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er uns entfernt von unseren Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde. Denk daran, dass wir Staub sind. Der Mensch wie Gras und seine Tage wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn erfährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, denn ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewalten an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die seinen Willen tut. Preist den Herrn, all seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Preise den Herrn, meine Seele. Es ist immer schön, in den Kontext reinzuschauen, wo dieser Psalm steht. Und wenn wir den vorigen Psalm betrachten, Psalm 102, dann lesen wir in der Überschrift, die nicht ursprünglich drin steht, Gebet eines Elenden, wenn er verzagt ist und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Auch das sind die Psalme. Wir lesen immer Loben und Preisen. Aber es ist auch das Gebet eines Elenden, der seine Not offen und ehrlich mit Gott bespricht, im Psalm 102. Wir können dem Psalm 102 entnehmen, dass da jemand wahrscheinlich in schwerer Krankheit war. Wir lesen von Glühen wie Gebeine, also von Fieber. Wir lesen von Stimme meines Seufzens, das steht für Schmerzen. Also jemand, der sehr gelitten hat und das auch zu Gott ruft. Und das ist das, was wir auch mit diesem Loben und Preisen, diesem Glauben an Jesus haben dürfen. Wir dürfen unser Leid sagen, formulieren. Ich finde Psalm 102, Vers 8, weil es der Gesamtkontext ist, ich wache und ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach, da spricht jemand über eine schlaflose Nacht. Und vielleicht kennt es der eine oder andere, wo man nicht mehr schlafen kann, weil einen die Probleme, die Sorgen, vielleicht auch die körperlichen Gebrechen einfach zu sehr in der Gewalt haben. Und dann steht da dieser Psalm 103. Da geht es um, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Und wir merken schon an dem, wie David es formuliert, das Loben und Preisen, dieses letztendlich aus dem Hebräischen ist es ja ein Bekennen und Bejahen. Ja Gott, die Situation sieht anders aus, aber ich will an dich glauben. Ja Gott, ich weiß, alle Fakten sprechen dagegen, aber ich vertraue dir. Das ist Loben und Preisen. Ich bekenne mich zu Jesus. Und da sieht man schon mein Inneres. Es ist eine innere Haltung. Ich möchte mal fragen, wie du heute Morgen hierher gekommen bist innerlich. Wir sind ja alle nett und fröhlich und freuen uns auf das Essen. Aber wie sieht es im Innersten aus? Was bringst du für Pakete mit? Ist da vielleicht auch eine innere Reserviertheit gegenüber Jesus? Wo du sagst, Jesus, es war einfach zu viel. Ich habe einen Leidensweg nach dem anderen hinter mir und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass irgendwo was Gutes gerade ist. Erstens, schön, dass du da bist. Das muss man schon mal fröhlich auch sagen und auch dafür Gott loben, dass du gekommen bist. Aber wie sieht es aus in deinem Innersten? Das, was keiner weiß, was man auch gern hinter Masken versteckt, auch hinter der Masken der Freundlichkeit. Aber wie sieht es da wirklich aus? Gebrochen, Tränen, Trauer? Bevor ich weitergehe, möchte ich ganz kurz den Blick auf David halten. Ihr kennt David, ihr wisst, was er alles schon getan und erlebt hat. Ehebruch, Mord, ich glaube, das ist das, was man am meisten mit David am liebsten zitiert. Ich sehe durchaus noch andere Dinge. Anführer einer Truppe von erbitterten Männern. Das ist täglich schlechte Stimmung. Du kommst in deinen Betrieb und alle sind richtig mies drauf. Und du musst dich an Gott halten oder willst dich an Gott halten. Hat sich mal wahnsinnig gestellt. Ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei in der Zeit. Heute würde ich es auch nicht machen. Und dann dürfen wir eins bei David natürlich nicht vergessen. Er hat auch Kinder sterben sehen und erlebt. Seine eigenen. Also David war das Leid nicht fremd. David hat Dinge erlebt, die man keinem wünscht. Und hat Dinge mitgemacht, Fehler gemacht. Aber er hat eins immer getan, er hat sich an Gott gehalten. Sein Innerstes war immer ganz auf Gott ausgerichtet. Es war dieses Vertrauen. Und darum ist David auch ein Vorbild. Nicht, weil er irgendwie was falsch gemacht hätte, sondern weil er diese Entscheidung getroffen hat. Und sein Innerstes war auf Gott ausgerichtet, trotz aller Trauer und Leid, die er hatte. Das ist nicht so, dass David da drüber stand. Er hat auch kämpfen müssen. Ja, die eigenen Männer wollten ihn einmal umbringen. Das ist sicher auch nicht. Vielleicht kennt es der eine oder andere aus dem Geschäft, dass man den Chef manchmal. Aber das kennt David auch als Leiter einer Truppe. Und jetzt war die Frage nach der inneren Haltung. Vielleicht kommst du gerade mit der inneren Haltung, mit Frust im Glauben, Frust in der Liebe zu ihm, Beziehungsstress nenne ich das mal mit Jesus Christus oder dieser prinzipielle Frust im Leben. Und dann bringt David, preise den Herrn meine Seele, alles was ich bin, ankommen lassen. Ich finde es eigentlich so schön, dass man sich im Glauben immer wieder auch fokussieren darf. Ich bin jetzt hier. Ich weiß, dass morgen vielleicht wieder eigene Sorgen sind. Ich weiß, dass da eigene Probleme sind, vielleicht in den nächsten 2, 3 Wochen, in den nächsten Monaten. Aber jetzt hier sein, sich ausrichten auf Jesus und sagen, ich will hören, was du mir sagst, was ich im Vertrauen, im Glauben an dich hören darf. Und dann geht es ja auch gleich weiter. Ne? Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht all seine Wohltaten. Die werden dann auch aufgezählt. Gott handelt. Ich weiß, dass Gott immer anders handelt, wie ich es mir vorstelle. Ich bin da ganz pragmatisch. Ich habe immer Vorstellungen, wie Gott handeln darf, sollte oder muss. Aber er macht es nicht so, wie ich das will. Und das ist, glaube ich, eine große Erkenntnis. Trotz meiner unglaublichen Weisheit und Bildung macht Gott das immer wieder anders. Obwohl ich es doch nur gut meine. Und trotzdem handelt Gott. Es ist oft so wie diese Geschichte bei Elisa, wo sie umstellt sind in Dothan. Ich mag diese Geschichte sehr. Und der Diener verzweifelt und dann betet Elisa, Herr, öffne du uns die Augen für die Wahrheit Gottes. Ja, er liebt, er ist da, er ist treu und ist gerecht. Und da waren viel mehr, als die andere weniger waren. Und darum geht es auch gleich mit den Wohltaten. Der da vergibt all deine Sünde, der da heilt all deine Krankheiten. Da spricht David direkt an die Sündenvergebung. Ja, Gott vergibt. Und das ist, glaube ich, das Größte, was wir in dieser Welt erleben dürfen. Weil wenn wir das im Glauben annehmen, dass Gott vergibt, dass er treu ist und das ewige Leben schenkt, dann haben wir eine unglaubliche Perspektive, für die wir danken dürfen. Ihr wisst, was ich jetzt kommt. Es geht gut aus. Und in Micha 7,18 steht, dass Gott die Sünden ins tiefste Meer wirft. Also man könnte einfach auf gut Deutsch sagen, es ist hinweg. Da ist nichts, wo Gott sagt, das hole ich nochmal raus in 2-3 Jahren, fühl dich sicher. Und dann, wenn du denkst, du bist gut, dann haue ich dir das nochmal um die Ohren. Das erkennt man vielleicht aus manchen ehelichen Beziehungen oder so. Aber das ist nicht das, wie Gott handelt oder ist. Sondern wenn es weg ist, ist es weg, in die tiefsten Meer versunken. Und David wusste, was das bedeutet für sein Leben, diese Freiheit zu leben, zu sagen, ich weiß, dass Gott mir vergeben hat. Von Mord, von Ehebruch, von all diesen Dingen. Und dann, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Und dann kommt dieser Rettungsplan Gottes. Ne? Dieses Wissen, dass ich, wenn ich an Jesus Christus glaube, dieses kindliche Vertrauen ihm entgegenbringe, dass ich gerettet bin. Und jeder, der das glaubt. Und das ist eine unglaubliche Perspektive, für die wir danken dürfen. Dass wir diesen Rettungsplan Gottes, der schon im Alten Testament begonnen hat, so viele Hinweise auf Jesus Christus, die sich dann auch im Wort und Tat erfüllt haben. Und dann dieser Plan Gottes, wo er sagt, wenn du an mich glaubst, bist du gerettet. Darum kann ja auch Paulus mal im 2. Korintherbrief, Kapitel 4 sagen, im Allen sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Man sieht, es sind ganz schlimme Dinge, die da passieren, aber dieses Allerletzte, ne, nicht erdrückt, nicht ohne Ausweg, nicht verlassen, nicht vernichtet, das tritt nicht ein in der Beziehung zu Jesus. Klar werden wir niedergeworfen und manchmal sehen wir keinen Ausweg. Aber es heißt nicht, dass wir keinen haben, nur weil wir ihn jetzt gerade nicht sehen. Und das ist diese Gnade Gottes, der dich krönt, der dein Leben erlöst aus der Grube. Die Grube ist hier nicht nur der Tod, sondern auch aus den finsteren Mächten, manchmal auch aus der Bedrängnis der Sünde. Ja, Sünde kann einen gefangen nehmen und kaputt machen, kann einen zerstören. Und dann kommt da ein wunderbares Wort im Hebräischen, Gnade, Chesed. Und es ist einer der schönsten Worte im Alten Testament, kommt 250 Mal vor und meint eigentlich, es wird übersetzt hier mit Gnade, hat aber noch eine größere Dimension. Es ist eigentlich Liebe, Gunst, Gnade, Güte, Wohlwollen, Barmherzigkeit. Eigentlich betont diese, was hier mit Gnade übersetzt wird, Chesed, eine loyale, unerschütterliche, treue Liebe und betont die Vorstellung der Zusammenarbeit derer, die in der Liebesbeziehung stehen. Also hier geht es um die wortwörtliche Liebesbeziehung. Ich finde es so schön, in Psalm 136 wird mit diesem Chesed immer wieder geantwortet. Ne? Deine Gnade hört nicht auf. Also es ist nicht nur Gnade, dass man da irgendjemand distanziert, so ich finde es ganz schön, dass du heute hier bist, sprich mich nur nicht an, sondern da ist jemand in einer Liebesbeziehung und das betont es. Es ist eine unerschütterliche, treue Liebe zu dir und zu mir und das steht in diesem Wort Gnade und Erbarmen und das bringt mir Jesus entgegen. Und das ist das, was David weiß. Wie schon gesagt, es kommt 250 Mal im Alten Testament vor, allein in den Psalmen über 100 Mal. Und der sagt es dann auch in Vers 5, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Das ist diese Erneuerung im Glauben, im Geist, der mit Gutem sättigt. Wir essen ja heute noch gemeinsam, das finde ich schön, herzliche Einladung, wer das noch nicht wusste, dass er heute hier essen darf, finde ich toll. Und so ein sattes Gefühl, also ich rede jetzt von einem guten, satten Gefühl, nicht wie ich am Buffet oder so, wo ich dann immer gerne übertreibe, sondern so ein gutes, gesättigtes Gefühl. Das ist was Schönes. Man ist relativ zufrieden. Man hat gegessen, man ist relativ ruhig. Bei uns damals in der Armee hieß es immer, wenn du die Männer aggressiv halten willst, enthalte ihnen das Essen vor. Das war auch so. Dann gab es immer ein bisschen weniger und dann waren wir richtig sauer aufeinander. Aber umso besser lief es dann im Gelände. Aber dieses Gefühl, dieses Zufriedensein, das ist das, was hier eigentlich gemeint ist, das Leben in Christus. Was schafft denn Zufriedenheit? Materielles? Nein. Schafft es Zufriedenheit, dass ich alles bekomme, was ich will? Sind wir ehrlich? Das wird nicht immer funktionieren, ob all das Geld der Welt uns zufrieden machen würde. Es ist diese Zufriedenheit, in der Hand Gottes zu sein. Zu sagen, ich weiß, ich lebe jetzt in deiner Liebe, Barmherzigkeit, ich lebe in deiner Vergebung, ich lebe in dir und mit dir. Und das ist dieses Bewusste, nochmal, das ist dieses Chesed, wo ich sage, das ist deine Gnade, deine Liebesbeziehung, deine Freundschaft. Das, was du mir täglich entgegenbringst, deine Treue. Denn selbst wenn ich untreu bin, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und das ist dieses, was satt macht. David spricht nicht vom Essen, sondern von diesem, ich bin satt, ich kann in diesem Leben sein, ich kann auch Widrigkeiten aushalten, ausstehen, weil ich weiß, dass mein Gott mich liebt, da ist. Und das Schöne ist, neutestamentlicher Gedanke, da wir eine Gemeinde sind. Du stehst nicht allein. Wir können füreinander beten, wir können füreinander da sein, wir können gemeinsam lachen, wir können auch, und das haben wir auch immer wieder erlebt, dieses Jahr gemeinsam weinen. Und auch das ist schön, dass wir gemeinsam leben und atmen. So soll auch ein Leib sein, Leib muss atmen. Und wir sind der Leib Christi und er ist das Haupt. Und dann erneuert wie beim Adler, wie ein Adler aufsteigt, also frische Kraft bezieht, hochgeht. Und dann, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Und das ist das, wo dann David sich erinnert. Und wir finden oft im Alten Testament den Bezug aus der Befreiung Ägyptens. Weil es natürlich ein Riesenschritt war, den Israel damals gegangen ist. Wie bedrückt sie waren, wie sie riefen zum Herrn und Gott hat reagiert. Das tut er auch heute noch, wie schon gesagt, nur nicht so, wie wir uns vorstellen. Kann mir gut vorstellen, dass die Israelis damals sich auch vorgestellt haben, da mögen jetzt alle Ägypter tot umfallen und dann sind wir auch befreit. Es lief nicht so. Da kam Mose, 10 Plagen, und ihr wisst, Mose musste erstmal fliehen, weil er einen Ägypter umgebracht hatte. Zu Recht, weiß ich nicht, aber er hat es getan. Und dann wird wieder dieses, er verschafft und Recht allen, die bedrückt werden. Ja, Gott wird auch für Gerechtigkeit sorgen. Die Opfer werden nicht ihr Leben lang Opfer bleiben. Und die Täter werden nicht ihr Leben lang straffrei ausgehen, auch wenn das nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott wird für Recht sorgen am Ende dieses Gerichtes, am Ende der Zeiten. Und dann müssen wir uns natürlich auch diesen Weg, er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Hier wieder bei Gnade in Vers 8, Chesed. Diese groß an der Liebe, die er uns entgegenbringt. Und er wird nicht immer rechten und er wird nicht ewig zürnen. Hier meint natürlich mit Rechten Anklagen. Aber was mir dabei gekommen ist, wenn Gott mich anklagt, hat er ja recht. Er weiß ja, wie es in meinem Leben aussieht. Er weiß, was ich falsch mache, was ich falsch tue. Und dann kam mir die Erkenntnis, das mag für euch jetzt nichts Besonderes sein, aber als ich das dann vorbereitet habe, kam mir die Erkenntnis, Gott hat ja immer recht. Gott hat immer Recht, indem wie er handelt, was er tut, was er macht und wie er ist. Gott hat Recht. Und es ist deshalb eine herausfordernde Erkenntnis, weil es uns nicht immer gefällt, weil eben die Dinge nicht oft so laufen oder wir so annehmen können, wie sie passieren. Aber Gott hat am Ende immer Recht. Und ich glaube, wenn wir uns das eingestehen, bei allen Herausforderungen, die wir im Glauben haben, ist es ein Riesenschritt Richtung Vertrauen gegenüber Gott. Gott, du hast recht. Ich weiß, ich sehe es anders, das weißt du am besten, aber du hast recht. Und das dann immer dem Wissen, dass barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel ist, über die Erde ist, so übermächtig ist seine Gnade, Chesed, über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er uns von uns entfernt, unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Es geht immer wieder um diese Sünden, um diese Dinge, die passieren. Und wir hören, wie Gott damit umgeht, wenn wir diese bekennen. Wenn wir ehrlich sind, sagen, ja, ich habe diese Sünden begangen. Und was macht dann? Er entfernt uns, sofern der Osten vom Westen ist. Das ist eine ziemlich große Entfernung, habe ich mir sagen lassen. Und dass er das wirklich trennt. Er sagt, das ist vorbei. Ich weiß nicht, welches Paket du mitschleppst beim Thema Sünde. Vielleicht sind da Dinge dabei, die du noch nicht vor Gott gebracht hast, weil du noch nicht so weit bist. Möchte ich ermutigen, klär das. Vielleicht sind auch Dinge dabei, wo du noch nicht vergeben hast, weil du sagst, das sind Sachen, wo ich verletzt wurde, tief im Innersten, das ist nicht so leicht. Und trotzdem ist es Jesus, der mit Liebe dasteht und sagt, ich ermutige dich, diese Dinge anzugehen, aber immer in Liebe, nicht mit strafbarer Gerichtsbarkeit von oben, wehe, du machst es nicht, sondern in dieser Einladung, geh das mit mir an. Schauen wir die Dinge an, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, wie sich Eltern über Kinder erbarmen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war schon wütend auf meine Kinder. Aber irgendwie kriegen wir es immer wieder hin. Und weißt du warum? Weil ich sie liebe. Ähnlich ist es bei Gott gegenüber uns. Er will, dass wir da hinkriegen. Warum? Weil er uns liebt. Und da hilft es, diese Dinge zu bereinigen, zu ihm zu bringen und sagen, Herr, vergib mir. Und wir wissen eins, er vergibt. Und dafür können wir dankbar sein, gerade an diesem Tag, dass wir einen gnädigen, barmherzigen, liebenden Gott haben, der immer und immer und immer wieder vergibt, egal was schiefläuft. Wir müssen den Mut aufbringen, es vor ihm zu bringen und um Vergebung zu bitten. Und dann schreibt David, denn er kennt unser Gebilde, denkt daran, dass wir Staub sind. Jetzt geht es um die Vergänglichkeit unseres Lebens. Ich habe mich bei der Predigtvorbereitung mal überlegt, wie viel ich meiner vorigen Generation so kenne. Ich kenne meine Eltern, klar, es ist schwierig, die nicht zu kennen. Und dann geht es weiter, dann kenne ich meine Großeltern noch, meine Urgroßeltern, die kenne ich nur von Bildern und Erzählungen. Sehr strenggläubige Leute und so, also meine Großmutter war sehr unbarmherzig, mein Großvater wieder sehr barmherzig. Wenn meine Urgroßmutter eine Strafe ausgesprochen hat, mein Großvater hat es wieder relativiert. Wenn da irgendjemand eingesperrt wurde, hat er sie wieder freigelassen. Also es ist ganz, ganz spannend. Aber diese Generation ist weg für mich. Und darüber hinaus sind es dann letztendlich nur Namen. Wir merken, wie vergänglich die ganze Sache ist. Heutzutage gibt es vielleicht noch ein, zwei YouTube-Videos, die länger im Netz kursieren. Vielleicht auch von mir. Aber die Dinge sind, wir sind vergänglich. Wer hat uns denn da im Blick, wenn die Geschichte uns überschreibt oder beziehungsweise aus ihrer Geschichte tilgt? Jesus. Wer hat uns nie vergessen? Wer wusste, wer wir vom ersten Tag an sind? Jesus Christus. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt Dankbarkeit. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du denkst, mich sieht keiner und ich ertrinke in meinen Sorgen und Problemen. Die geistliche Wahrheit, und das ist das, was David auch bei aller Einsamkeit manchmal erfahren hat, ist, Jesus Christus sieht mich, liebt mich. Und wenn Psalm 90, Mose wahrscheinlich, der das in der Wüste geschrieben hat, bevor er von Gott berufen worden ist, so lehre uns dann zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen, damit wir erkennen, was wirklich wichtig ist. Und so spricht es dann auch an, die Gnade in Vers 17, Chesed, der Herr aber wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über den, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Da ist dieser Gott, der über der Zeit steht und in der Zeit ist und bleibt. Und er sagt, diese Liebe bleibt. Ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn ich hier mal mein Ableben habe. Ich weiß ja, wo es hingeht, muss keiner traurig sein, gönnt mir das. Aber was bleibt denn dann von mir? Und ich fände das schön, wenn da etwas bleibt, nämlich die Liebe bleibt. Die Liebe zu Jesus, dass er das gelebt hat, dass er das geformt hat, bei allen Höhen und Tiefen, die wir im Leben haben. Was bleibt? Was bleibt von der Emmanuel-Gemeinde? Ich hoffe doch die Liebe, dass sich auch die Menschen drumherum daran erinnern, komischer Haufen, was sie so glauben, manchmal auch herausfordernd, aber sie haben geliebt und sie haben sich einander angenommen, wie Christus jeden Einzelnen angenommen hat. Die Gnade, und das ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. die ihn fürchten, das hat nicht mit Angst zu tun, sondern mit Ernst nehmen. Ich weiß, wer Jesus ist und ich gebe ihm auch diesen klaren Platz in meinem Leben. Und dann für die, die seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Jesus bringt es mal auf den Punkt. Er sagt, der, der mich liebt, tut meine Gebote, handelt nach mir. Und was war das Gebot des Herrn? Gab gar nicht so viele von Jesus. Liebt. Und an der Liebe wird man euch erkennen. Das sind die Gebote, weil die Liebe klärt alles. Die klärt alles, ob man Fleisch essen darf, Götzenfleisch oder nicht. Das war alles über dem Gebot der Liebe geregelt. Ich habe die Freiheit, Fleisch zu essen. Aber wenn sich mein Bruder da im Glauben dran stößt, dann habe ich auch die Freiheit, kein Fleisch zu essen. Warum? Weil ich ihn liebe, mehr als das Fleisch. Ist eine herausfordernde Sache für Männer, aber es ist so. Und das ist das, was hier auch steht, ne? Diese Liebe, dieses Gebot, das wollen wir tun zum Täter des Wortes, wo er auch sagt, ne? Ihr Täter seines Wortes, was Jakobus ja später aufgreift, wird zum Täter seines Wortes, wo er sagt, ihr habt doch erkannt oder seht, wer Jesus ist, ihr habt es erlebt, darum können wir danken, dann lebt das. Und dann kommt in dem letzten Abschnitt, in den Versen 19 bis 22 dieser Lobpreis, der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alles. Und gerade beim Danken ist es so schön zu wissen, dass wir das eine wirklich mit reinnehmen dürfen. Gott ist der Herr. Es mag sich nicht immer so anfühlen. Es mögen vermeintlich menschliche Fakten dagegen sprechen, wenn man so in die Welt schaut oder vielleicht auch in seine persönlichen Umstände. Aber Gott ist der Herr. Er ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Und er steht über dem Ganzen und er handelt auch nach seiner Zeit. Darum ist es auch so wichtig, dieses Wort immer wieder aufzuschlagen, weil all diese Dinge, die passieren, hat er angekündigt. Das ist kein Geheimnis. Von Kriegen angefangen, sogar von Seuchen und all den Problemen, Matthäus Evangelium, die letzten Kapitel. Aber genau das ist es. Und dann preist den Herrn ihr seine Engel, ne? Die dürfen auch mitpreisen, ihr Gewalten an Kraft, Täter seines Wortes, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Und darum geht es letztendlich. Bei allem Loben und Preisen, bei diesem Fokus auf Jesus Christus, ist es ihm nachzufolgen. Auf die Stimme seines Wortes, auf sein Wort ihm zu folgen und zu sagen, ich folge dir nach. Es ist schwierig auf der Arbeit, aber ich will dir folgen. Es ist schwierig in meinen Beziehungen, aber ich will dir folgen. Und dieses Folgen Christi schützt uns auch, nämlich davor, weitere Sünde zu tun oder Dinge zu tun, die im Sinne von Gottes und natürlich auch letztendlich immer falsch sind. Wo wir dann Sünde aktiv tun, dann lügen und betrügen, wo Gott sagt, schütz dich doch. Und du weißt eins, wenn du bei mir stehst, bist du am Ende auch richtig gestanden. Und dann preise den Herrn all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Preise den Herrn all seine Werke an allen Orten und Herrschaft. Preise den Herrn meine Seele. Wunderschöner Text. Und ich möchte es ein bisschen praktischer zum Abschluss machen. Was heißt es denn jetzt, den Herrn zu preisen? Wir haben Lobpreis gemacht. Wunderschön, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist einfach was Schönes, Gott loben und preisen. Aber wenn wir in die Bibel, gerade ins Neue Testament schauen, dann spricht die Bibel bei Gottesdienst nicht von einer Veranstaltung, sondern von meinem Leben. Wir können den Herrn preisen, wie wir miteinander umgehen. Wir können den Herrn loben und preisen, wenn wir so damit miteinander umgehen, wie Jesus uns das gesagt hat, dass wir uns lieben, dass wir uns vergeben. Und wir haben heute gerade wunderbare Möglichkeiten, das beim Essen auszuleben. Kaffee und Kuchen gibt es ja auch noch, gell? Beim Mästen heute auszuleben, wie wir miteinander leben, erleben, wie wir miteinander reden. Vielleicht auch die Inhalte unserer Gespräche. Auch das können wir heute den Herrn preisen. Preist den Herrn all seine Werke, an allen Orten seine Herrschaft, preist den Herrn meine Seele. Ich hoffe, dass wir heute diesen Gottesdienst und vielleicht den ganzen Tag, ja unser ganzes Leben dazu nützen, uns auf ihn auszurichten und mit ihm aktiv zu leben. Nimm Gott nicht raus aus deinem Leben. Er geht gar nicht raus, aber wir nehmen ihn gerne raus und leben dann doch wieder anders. Und die Einladung Christi ist immer, ich gehe mit, ich bin dabei. Vorteil ist, ich bin sogar schon da und ich bin bei dir. Und dafür können wir an einem Tag, wo wir uns das bewusst machen wollen für den Dank, auch bewusst machen, dass dieser Gott da ist. Und das ist das Schöne. Und das ist das Ermutigende. Und das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Und ich möchte zum Abschluss beten. Jesus Christus, danke, dass wir so viel Grund zum Danken haben. Wir haben warmes, trockenes Haus. Wir dürfen heute feiern, wir dürfen gemeinsam essen. Aber wir wollen dabei nicht vergessen, wem wir das alles verdanken. Jede Art von finanzieller Zuwendung, egal ob ich das bei der Arbeit oder sonst irgendwie, hast du die Möglichkeiten geschaffen. Du hast mir die Möglichkeit zum Arbeiten gegeben. Du hast mir die Möglichkeit gegeben, damit Geld zu verdienen. Und dir allein ist der Dank dafür sicher, Herr. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, heute zu feiern, Gemeinschaft zu haben, weil du da bist und weil du der Sinn und Halt unseres Lebens bist. Wo alles andere haltlos wird, gibt es nur einen, der Halt gibt. Und das bist du, Jesus. Und dafür hab Dank. Amen.